SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon ist für Sie Jan-Frederik Willems. Guten Abend. Darum geht es bei uns in den nächsten 15 Minuten. Der Virologe Drosten sieht in Omikron eine Chance zur Überwindung der Pandemie. Andere Experten warnen vor harten Monaten. Querdenker versuchen anscheinend Schulpersonal einzuschüchtern. Und rien ne va plus. Novak Djokovic hat nach tagelangem Einreisestreit Australien verlassen. Die Corona-Pandemie kennt kein Wochenende. Bei Laboren und Gesundheitsämtern mag das ein bisschen anders sein, aber das Infektionsgeschehen entwickelt sich 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag weiter. So auch an diesem Wochenende. Als hätten wir alle noch einmal kurz Luft holen sollen, hat die 7-Tage-Inzidenz gestern kurz vor der 500er-Marke innegehalten, bei 497. Heute ist es soweit. Mit 515,7 steht ein neuer Höchstwert in der deprimierenden Corona-Statistik Deutschlands. Treibende Kraft dahinter? Die mittlerweile vorherrschende Omikron-Variante des Coronavirus. Doch ausgerechnet die sorgt auch für einen Hoffnungsschimmer bei einem der bekanntesten Corona-Experten im Land, bei Christian Drosten, dem Chefvirologen der Berliner Charité. Uwe Jahn aus dem ARD-Hauptstadtstudio, was hat Drosten denn heute gesagt?
Herr Drosten hat heute im Tagesspiegel am Sonntag gesagt, dass die Omikron-Variante, mit der wir im Moment ja konfrontiert sind, auch eine Chance haben könnte, nämlich dass wir zu einem Ende der Pandemie am Jahreswechsel kommen könnten, vorausgesetzt allerdings nur, dass wir einen großen Impfschutz haben, das heißt, dass ganz, ganz viele Menschen voll geimpft sind, weil sonst gibt es zu viele Tote. Das heißt, er hat sozusagen die Begrifflichkeit der Chance geknüpft an die Vorstellung davon, dass viele, viele Menschen Impfschutz genießen, weil sie dann eben nur einen leichteren Verlauf der Erkrankung haben würden.
Das klingt ja grundsätzlich aber immer noch optimistisch. Ist denn dieser Optimismus auch in den Krankenhäusern zu spüren im Moment?
Nein, das ist sozusagen ein eher mittel- oder langfristiger Optimismus, den Herr Drosten da geäußert hat. Aktuell haben wir es eher mit einer Zuspitzung der Lage zu tun. Also der Chef der Krankenhausgesellschaft, Gerald Gass, hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass in den Ländern, wo wir gegenwärtig hohe Inzidenzzahlen haben, das sind ja beispielsweise Bremen, Berlin, Hamburg und Schleswig-Holstein, dass da eben schon spürbar ist, wie die Patientenzahlen in den Krankenhäusern steigen. Im Moment vor allem auf den Normalstationen, aber wenn es dann die Älteren auch erreicht, dann möglicherweise eben auch auf den Intensivstationen.
Bundesgesundheitsminister Lauterbach macht ja so weiter wie vor seiner Ernennung. Er gibt quasi 7 Tage die Woche Statements und Interviews. Auch er hat sich heute zu Wort gemeldet. Was hat er gesagt?
Na, das Besondere daran, vielleicht heute nur schriftlich, nämlich in der Bild am Sonntag. Das heißt nicht im Ton, wie wir im Radio sagen. Aber er hat im Wesentlichen nochmal vor den schweren Wochen, die jetzt vor uns liegen würden, gewarnt. Und hat eben auch gesagt, also es könnte jetzt dazu kommen, dass es in den Normalstationen und auf den Intensivstationen eng werden würde, bis zur Schließung ganzer Abteilungen. Gerade wenn Ältere sich vermehrt anstecken. Im Moment seien es vor allem Jüngere, die mehr Kontakt hätten, so die Überlegung des Bundesgesundheitsministers. Er hat nochmal darauf hingewiesen, dass man sich möglichst mehrmals pro Woche, auch wenn man geboostert ist, sogar testet, einfach weil diese Tests teilweise mit leichter Verzögerung anschlagen würden, sodass man dann in jedem Fall auf der sicheren Seite ist.
Das war unser Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio Uwe Jahn und das Gespräch haben wir kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet. Wer am lautesten schreit, der hat nicht automatisch recht. Zum Glück. Trotzdem versuchen die Kritikerinnen und Kritiker der Corona-Politik im Land, die sogenannten Querdenker, Corona-Leugner, Impfgegner und Verschwörungsideologen, lautstark die Bevölkerung vom Gegenteil zu überzeugen. Dass eben doch sie recht hätten, die Impfung schädlich sei oder Corona nur ein leichter Husten. Allerdings hört der ganz große Teil der deutschen Erwachsenen solchem Geschwurbel nicht zu. Rund 83% der über 18-Jährigen sind geimpft und die Masse hält sich an die bestehenden Regeln. Und das scheint jetzt dazu zu führen, dass sich einige Querdenker neue Opfer ausgesucht haben, die sich weniger wehren können. Schülerinnen und Schüler. Berlin-Korrespondent Markus Sambale über eine alarmierende Warnung der Regierung.
Das Bundesinnenministerium berichtet von Erkenntnissen, dass Gegner der Corona-Maßnahmen in einzelnen Fällen vor Schulen demonstriert haben und dass sie auch versucht haben, Schüler und Schülerinnen anzusprechen. Bei den Personen handelte es sich zum Teil auch um führende Vertreter der sogenannten Querdenkenbewegung. Berichtet wird außerdem von Drohungen aus der Szene der sogenannten Reichsbürger und Selbstverwalter, die den deutschen Staat und das deutsche Rechtssystem nicht anerkennen. Sie haben demzufolge Briefe und E-Mails an Schulen, Kitas und an Behörden geschickt. In manchen Schreiben sollen pseudo-juristische Argumente genannt worden sein, nach denen die Corona-Verordnungen und konkret die Maskenpflicht angeblich nicht rechtmäßig seien. Wie viele solcher Vorfälle es gab, das wird nicht aufgeführt. Das Innenministerium hat nach eigenen Angaben keine Erkenntnisse, ob es im Zusammenhang mit den genannten Aktionen zu Straftaten gekommen ist. Eine Recherche sei nicht möglich, weil es für die Vorfälle keine bundesweit einheitliche Kategorie gäbe. Anlass für den Bericht des Innenministeriums war eine Anfrage der Linken im Bundestag an die Bundesregierung. Dem ARD-Hauptstadtstudio liegen die Schreiben vor. Die Nachrichtenagentur dpa hatte zuerst berichtet. Die Bildungspolitikerin der Linken, Nicole Gohlke, spricht von alarmierenden Befunden. Sie fordert das Bundeskriminalamt und die Polizei in den Bundesländern auf, alles zu tun, damit Beschäftigte und Kinder ohne Angst in Schulen und Kitas gehen können. Die Linken-Politikerin warnt, was heute noch Hetze sei, das könne bald in tätliche Übergriffe übergehen.
Markus Sambale aus dem ARD-Hauptstadtstudio berichtete vom Versuch von Querdenkern, Schulen, Schülerinnen und Schüler mit ihrem Gedankengut zu beeinflussen. Und auch der folgende Corona-Impfgegner dürfte wohl einen Einfluss auf die Jugend haben, Novak Djokovic. Der ungeimpfte Tennis-Weltranglisten-Erste ist seit mehr als 10 Tagen im Streit mit der australischen Regierung, weil die ihn nicht ins Land und an den Australian Open teilnehmen lassen wollte. Bis zuletzt konnte er noch hoffen, dass in dem Rechtsstreit zu seinen Gunsten entschieden wird und er ab morgen doch den Schläger schwingen darf. Jetzt ist klar, das wird nichts mehr. Djokovic wurde des Landes verwiesen und sitzt im Flugzeug nach Dubai. Abflug statt Aufschlag. Australien-Korrespondent Holger Senzel fasst das letzte Kapitel des Tennis-Corona-Impf-Einwanderungs-Abschiebestreits zusammen.
Richter James Alsops ruhige Stimme war ein scharfer Kontrast zu der Aufregung um den Fall Djokovic. Der Antrag wird zurückgewiesen, so die einstimmige Entscheidung des Bundesgerichtes in Melbourne. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens.
The orders of the court are: 1. The amended application be dismissed with costs.
8 Stunden zuvor war der Tennis-Weltranglisten-Erste vom Abschiebehotel in Melbourne Stadtteil Carlton aufgebrochen, um die Verhandlung vom Büro seiner Anwälte aus online zu verfolgen. Fotografen und Kameraleute umringten den weißen Kombi bei der Abfahrt. Djokovic saß mit Maske im Fond. Die Entscheidung des Einwanderungsministers, Djokovics Visum für Australien zu annullieren, sei irrational, argumentierten seine Anwälte. Von dem ungeimpften Serben gehe aufgrund seiner überstandenen Covid-Erkrankung keinerlei Ansteckungsgefahr aus. Vielmehr gehe es der Regierung darum, Djokovic zum Sündenbock für alle Ungeimpften zu machen und ein Exempel zu statuieren. Die australische Regierung hatte kurz vor der Verhandlung den Ton noch einmal verschärft. Das Gesundheitsrisiko durch den Tennisprofi sei tatsächlich äußerst gering, jedoch sei der Serbe eine Gefahr für die öffentliche Ordnung. Mit seinem Aufenthalt fördere er nämlich die Anti-Impf-Stimmung im Lande.
These grounds focus on whether the decision.
Das Gericht hatte hier nur zu prüfen, ob die Entscheidung irrational oder juristisch fragwürdig war, erklärte der vorsitzende Richter. Wir entscheiden hier nicht über die Weisheit dieser Entscheidung.
Or wisdom of the decision.
This is 9 News. With Peter Overton.
Good evening. First tonight, Novak Djokovic's fate has finally been decided.
Es ist natürlich die Nachricht in Australien. 10 Tage lang hat das Tauziehen um Djokovic das Land in Atem gehalten. Und die Sympathien für den besten Tennisspieler der Welt sind von einem ohnehin schon niedrigen Niveau in dieser Zeit völlig in den Keller gestürzt. In einem Land, das so sehr gelitten hat unter den Einschränkungen der Pandemie und in dem über 90% der Bevölkerung vollständig geimpft sind, stößt der bekennende Impfgegner Djokovic auf wenig Verständnis. Um ohne Impfung einreisen zu können, hatte er eine überstandene Covid-Infektion geltend gemacht. Aber auch da gab es Ungereimtheiten.
This is 7 News with Angie Assens.
The saga is finally over.
Das Drama ist vorbei. Gegen die Entscheidung des Bundesgerichtes gibt es keine Berufungsmöglichkeit. Er sei extrem enttäuscht, erklärte Novak Djokovic nach dem Prozess. 9-mal hatte er die Australian Open gewonnen. Mit seinem 10. Sieg wollte er dieses Jahr als bester Spieler aller Zeiten Tennisgeschichte schreiben. Stattdessen muss er jetzt in einer Abschiebeunterkunft auf den Heimflug warten. Zeit, dass wir uns wieder auf die Australian Open konzentrieren, kommentierte Premierminister Scott Morrison.
ARD-Korrespondent Holger Senzel zum Ende des Rechtsstreits zwischen Novak Djokovic und Australien. Es ist gleich 17:45. Das ist eine Schlagzeile, die man nicht hören will. Geiselnahme in einer Synagoge. Doch gestern kam es genau dazu in Texas. Ein bewaffneter Mann war während eines Gottesdienstes in die Synagoge von Colleyville nahe Dallas eingedrungen und hatte 4 Geiseln genommen. Der Beginn der Tat wurde sogar auf Facebook Live übertragen, bevor der eigentlich für den Gottesdienst gedachte Stream abbrach. Am Ende konnte die Polizei die Geiselnahme beenden und die Menschen aus der Gewalt des Täters befreien. Der ist dabei ums Leben gekommen. Damit beginnt jetzt die Aufarbeitung, denn auch Stunden nach der Tat stellen sich viele Fragen. USA-Korrespondentin Julia Kastein.
Am Tag nach der Geiselnahme in einer Synagoge in Texas ist der Schrecken groß und noch viele Fragen offen. Alan Smith aus Colleyville hatte die Schabbatfeier wie viele andere Gemeindemitglieder am Samstagmorgen live bei Facebook verfolgt, bis die Seite entfernt wurde, und sah zu, wie der Geiselnehmer den Rabbi und 3 weitere Menschen in seine Gewalt brachte und offenbar mal drohte und sich mal entschuldigte. Bei CNN sagt sie:
I think the shocking part was that it was my community.
Der schockierende Teil ist, dass es jetzt meine Gemeinde getroffen hat. Aber dass es eine jüdische Gemeinde getroffen hat, überrascht mich nicht. Es ist furchtbar, aber die Zahl antisemitischer Vorfälle steigt. Wir Juden werden schon immer verfolgt und es fühlt sich fast hoffnungslos an, weil es sicher wieder passieren wird. Gut 10 Stunden hatte der Geiselnehmer den Rabbi und 2 weitere Gemeindemitglieder in seiner Gewalt. Eine weitere Geisel hatte er im Laufe des Nachmittags freigelassen. Über 200 Polizisten, darunter ein Spezialistenverhandlungsteam des FBI, das extra eingeflogen worden war, waren an dem Einsatz beteiligt. Ohne ihre Kommunikation mit dem Geiselnehmer hätte die Sache schlimm ausgehen können, so der zuständige FBI-Chef aus Dallas, Matthew DeSarno, in einer nächtlichen Pressekonferenz.
It's very likely this situation would have ended very badly early on in the day, had we not had professional consistent negotiation with the subject.
Gegen 21 Uhr hatten die Einsatzkräfte die Synagoge gestürmt und die Geiseln unverletzt befreit. Der Geiselnehmer kam ums Leben. Wie genau, wollte die Polizei bislang nicht verraten. Reporter vor Ort hatten von einer Explosion und mehreren Schüssen berichtet. Auch zur Identität des Mannes haben die Behörden noch nichts gesagt, nur dass sie ihnen bekannt sei. Momentan gehen die Ermittler offenbar davon aus, dass der Mann alleine handelte und deshalb akut auch keine erhöhte Gefahr für weitere jüdische Einrichtungen in den USA besteht. Die Ermittlungen seien global, auch die FBI-Büros in Tel Aviv und London involviert, so FBI-Agent DeSarno. Wir glauben, dass er auf ein bestimmtes Thema fokussiert war und dass das nichts spezifisch mit der jüdischen Gemeinde zu tun hatte. Aber wir werden weiter nach Motiven suchen. US-Medien berichten, dass der Geiselnehmer die verurteilte Terroristin Aifa Sadiqi freipressen wollte. Die Pakistanerin sitzt in einem Hochsicherheitsgefängnis in Fort Worth, nur rund 20 Kilometer von der Synagoge entfernt. 2010 war die Pakistanerin, die in den USA studiert hatte, wegen versuchten Mordes an US-Sicherheitskräften zu 86 Jahren Haft verurteilt worden. Sadiqi, Spitzname Lady Qaida, gilt unter Islamisten als Märtyrerin mit besonderem Kultstatus, so Juliette Kayyem, ehemalige Vize-Staatssekretärin im Heimatschutzministerium und jetzt CNN-Mitarbeiterin. Das hat mit ihrem Geschlecht zu tun. Sie ist eine der wenigen Frauen, die nicht nur Terroristinnen sind, sondern auch festgenommen wurden. Und so wurde sie zur Märtyrerin. Schon 2012 sollen ISIS-Kämpfer versucht haben, sie freizupressen, indem sie den US-Journalisten James Foley in Syrien kidnappten und schließlich enthaupteten. Sidikis Anwältin erklärte noch am Samstagabend, ihre Mandantin habe mit der Geiselnahme in der Synagoge nichts zu tun und verurteile sie scharf. US-Präsident Biden bedankte sich in einer nächtlichen Stellungnahme für die geglückte Befreiungsaktion und erklärte, er werde weiter gegen Antisemitismus und Extremismus kämpfen. Die Geiselnahme wird für Biden auch ein politisches Nachspiel haben, denn Republikaner sehen sie in Zusammenhang mit dem Rückzug der Amerikaner aus Afghanistan. Noch bevor die Geiseln befreit waren, erklärte Senator Lindsey Graham, ein Trump-Vertrauter bei Fox News:
What did I say on your show when we withdrew from Afghanistan?
Habe ich nicht gesagt, dass sich hier ein perfekter Sturm zusammenbraut? Das Erstarken des Terrorismus, weil die Taliban wieder in Afghanistan regieren. Al-Qaida macht da, was es will. ISIS geht's auch wieder richtig gut. Und unsere Grenzen sind kaputt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein paar Terroristen hierher kommen und Amerikaner töten.